Okay, guten Mittag zusammen. Wir fangen an. Ich hatte Ihnen ja angedroht, dass heute so ein bisschen schwere Kost kommt. Ich habe es versucht, ein bisschen schön zu reden und habe Ihnen erzählt, dass wir darüber sprechen werden, was die Heilung von Krebs mit dem Lösen von Sudoku zu tun hat und das mit meinem Forschungsgebiet. Ich muss so ein bisschen gestehen, dass es schon sehr reißerisch klingt und gar nicht so, naja, so viel Einblick bringt, wie es sich im ersten Moment anhört. Also Sie werden danach keinen Krebs heilen können und auch kein Sudoku lösen, also beziehungsweise überprüfen, ob es denn eine Lösung für die vorgefertigte oder angefangene Eingabe gibt. Ich sage Ihnen einfach im Verlauf der Vorlesung ein bisschen mehr dazu. Ich weiß, dass wir im zweiten Teil der Vorlesung sehr speziell werden. Wir hatten ja in dem Evaluationsbogen, da stand ja auch drin, dass wir Bezug nehmen auf Forschung und aktuelle Forschung in dem Gebiet, wobei jetzt aktuell schon wieder so lange her ist, dass es, oh Gott, wann habe ich denn das veröffentlicht? 2006 oder so? Oh Gott, ich werde alt. Aber was wir uns anschauen werden, ist den Inhalt von meinem allerersten Paper, als ich Doktorandin wurde. Und das ist eigentlich, das mache ich nicht nur deshalb, damit Sie eins von meinen Papern sehen, sondern das mache ich auch deshalb, weil es eigentlich ein total anschaulicher und schöner NP-Vollständigkeitsbeweis ist, NP-schwere Beweis. Und Ihnen werden noch einige solche Beweise begegnen im fortgeschrittenen Studium, noch nicht sofort, die nicht so anschaulich sind, einfach weil die Problemstellung nicht so anschaulich ist. Und vielleicht hilft es Ihnen dann mal wieder zurückzuschauen, und in dem Fall können Sie ja sogar in die Aufzeichnung schauen und zu gucken, was denn so die Essenz von so einem Beweis ist. Also wir beschäftigen uns, wie gesagt, mit Problemkomplexität, führen erstmal ein bisschen ein und dann werden wir immer konkreter bis zu einem tatsächlichen Beweis. Also Komplexität hatten wir schon im Teil, als wir von Algorithmenkomplexität gesprochen haben, da habe ich mal darauf hingewiesen, was es denn noch für Komplexitäten gab. Nämlich, also fangen wir mal in der Mitte an, das ist das, was wir schon kennen, die Algorithmenkomplexität, da geht es darum, was für einen Aufwand hat ein ganz konkret gegebener Algorithmus. Also wir hatten ja Sortierverfahren und Suchverfahren und da haben wir dann immer eine Laufzeitanalyse und haben dann die Zeitkomplexität dieses Verfahrens angeschaut. Was wir uns auch schon angeschaut haben, ist, wie viel Speicher benutzten sowas. Das war ganz interessant, zum Beispiel bei Quicksort, der auf der einen Seite in place ist, auf der anderen Seite ein rekursives Verfahren ist und deshalb auf dem Stack noch Platz braucht, Zusatzspeicher braucht, der abhängig ist davon, wie tief die Rekursion ist. Und es kann dann im Optimalfall log n oder auch im schlimmsten O von n sein und solche Sachen. Ja, also das sind die zwei Komplexitäten, die wir schon kennen. Jetzt kommen wir zu was ein bisschen abstrakteren. Da geht es darum, zu beschreiben, was für eine Komplexität denn ein Problem an sich hat. Also ein Problem wäre zum Beispiel das Sortierproblem, also eine Eingabe zu sortieren. Das wäre das Problem des Sortierens. Und da kann man jetzt versuchen herauszufinden, was ist denn die Zeit, die ich dafür mindestens brauchen werde. Und beim Sortieren kommt man eben dann daraus, wenn man keine zusätzlichen Informationen über die Eingabe hat, also ein ganz generelles Universum, dann kann man nicht schneller werden als n log n. Nur wenn man irgendwelche zusätzlichen Informationen hat, also zum Beispiel, dass die Eingaben nur ganze Zahlen aus irgendeinem Bereich sind oder sowas, dann kann man sogar noch schneller sortieren, wenn man das benutzt. Wir schauen jetzt also Probleme an, bei denen vielleicht kein konkretes Verfahren bekannt ist oder bei denen man vermutet, dass die Verfahren, die bekannt sind, zu langsam sind oder dass man es vielleicht noch schneller lösen kann oder man will beweisen, dass es nicht schneller gehen kann. Also es geht dann insgesamt um das allgemein formulierte Problem und nicht den konkreten Algorithmus. Genau. Wir schauen uns nochmal an, warum das relevant ist. Wir wollen natürlich gucken, ob unser Problem irgendwie effizient lösbar ist, wobei die Grenze zwischen effizient und ineffizient mathematisch sehr genau formuliert ist, aber in der Praxis so ein bisschen verschwimmt. Also wir haben hier mal so die Funktion, die wir schon kennen. Log n war hier unten, das ist natürlich eine sehr, sehr flache Kurve, weil auch wenn die Eingabe immer größer wird, dann wird die Zeit nicht unbedingt sehr viel länger. Wir haben das gesehen bei der binären Suche, mit wie wenigen Versuchen wir das Element schon finden, wenn wir das geschickt machen. Dann haben wir hier n Wir haben, also Sie sehen, dass die Skalen nicht ganz analog sind. Wir haben hier n log n, das waren dann die Sortierverfahren. Wir haben hier n Quadrat, das waren ja schon die schlechten Sortierverfahren. Und jetzt sieht es hier gar nicht so wild aus mit dem 2 hoch n. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach rechts schauen würden, also für noch größere Eingaben, dann würden wir sehen, wie schnell das nach oben explodiert. Das heißt, alles, was 2 hoch n, also 2 in der 2 hoch Größe der Eingabe ist, das ist Hölle. Sehen wir auch hier. Die Tabelle hatten wir auch schon mal. Da sehen wir jetzt dieses log 2 n, n Quadrat, n hoch 3. Jetzt schauen wir mal bei den 2 hoch n. Das geht schon relativ fix. Also wenn ich ein Element habe, dann bin ich noch ganz gut dran. Wenn ich 10 habe, dann wird es schon echt wüst. Wenn ich 100 Elemente habe und 1000, dann gut Nacht. Also dann brauche ich so viele Operationen, um dieses Verfahren zu Ende zu führen, dass es einfach zu lange dauern würde, um jetzt irgendwie schnell Fragen zu beantworten, zum Beispiel irgendeinen Online-Service anzubieten, der mir irgendwas berechnet. Das heißt, die Grenze zwischen effizient und ineffizient, die ist so ungefähr hier. Mathematisch noch ein bisschen spezieller formuliert, brauchen wir jetzt nicht ganz genau. Also da, wo das n von der Basis in die Hochzahl wandert. Wenn das n oben im Exponenten ist, dann ist es vorbei mit der Effizienz, mathematisch definiert. Natürlich ist es so, wenn jetzt hier ein Monster konstanter Faktor davor steht, dann ist es jetzt auch nicht besonders schnell. Und für die Fälle, wo wir gerade noch so in diesen Bereich reinfallen, da sind diese konstanten Faktoren oft sehr groß. Das heißt, für die Praxis macht es jetzt nicht so den Unterschied. Aber für die Definition von effizient und ineffizient schon. Hier haben wir nochmal die verschiedenen Klassen, die wir so schon kannten, also konstante Zeit, logarithmisch, quadratisch und so weiter. Was uns jetzt interessiert, ist diese Grenze hier, also polynomiell. Das ist dann, wenn meine Laufzeit durch ein Polynom beschrieben werden kann mit Koeffizienten und dann nehme ich halt die höchste Hochzahl, die vorkommt und die kann ich dann hier als k reinschreiben und weiß dann, meine Funktion ist in O von n hoch k. Also ein Polynom, was es gibt, was die Laufzeit beschreibt, dann sage ich dazu polynomiell. Wenn mein n im Exponenten ist, dann sage ich exponentiell dazu. Da kann ich irgendeine Basis haben und habe dann hier diesen Exponenten n, dann heißt es exponentiell. Und Effizienz zieht man die Grenze eben hier. So, jetzt kommt das spannende Problem, was damit ganz eng verwandt ist mit dieser Frage, ist mein Problem effizient lösbar oder nur ineffizient, also exponentiell? Und da kommt auch diese Fragestellung hinzu, die ich Ihnen schon angekündigt hatte. Wenn man so ein Sudoku-Gitter hat und jetzt ist die Größe der Eingabe die Zahl der Ziffern, die da drin erlaubt ist, also dieses 9 mal 9, das kennen Sie ja alle. Aber das könnte man natürlich beliebig weiterspielen und man könnte jetzt so ein n mal n haben. Und wenn Sie jetzt das so bis n Quadrat, damit es natürlich aufgeht, und wenn Sie dann ein paar Zellen schon ausgefüllt haben, dann ist immer die Frage, könnte ich dieses Sudoku so zu Ende führen, dass es korrekt wäre? Also irgendwie, der Papa hat schon mal ausgefüllt und Sie müssen es jetzt fertig machen und dann ist die große Frage, ist das jetzt eh schon falsch oder könnte ich das zu Ende führen? Und das Problem zu entscheiden, gibt es dafür eine korrekte Lösung oder nicht, das ist eben dieses Sudoku-Entscheidungsproblem. Dann kennen Sie Proteine, also diese Ketten, aus denen die ganze Welt gemacht ist. Und eine ganz zentrale Problematik ist die dreidimensionale Struktur, die so ein Protein einnimmt, also die Faltung dieses Proteins. Und die ist eben fehlerhaft, wenn da irgendwelche Mutationen vorliegen. Und dann ist das Protein praktisch falsch gefaltet. Und das ist so der Ansatz, den man verfolgt, also diese Faltung zu korrigieren, um jetzt entartete Zellen, Krebszellen zu heilen. Wo sind denn Biologen hier? Wenn ich jetzt so nuancenhaft gefährliches Halbwissen verbreite, kann mich also keiner überführen, außer vielleicht mit der Aufnahme. Danke für alle Reklamationen, ich korrigiere das dann. Also, soweit ist es, dass genau diese Frage, kann ich denn ein Protein so falten, dass die Energie kleiner als ein Grenzwert ist, das ist ja auch ein Entscheidungsproblem, kann ich mit Ja oder Nein beantworten. Und auch diese Entscheidung ist eben ein Problem, wie man ein Problem beschreiben könnte. So, also jetzt haben wir zwei Probleme. Das Problem, mit dem ich entscheiden will, ob ich dieses Sudoku jetzt fertig machen kann, dass es korrekt ist, oder das Problem, ob ich das Protein jetzt so und so falten kann, dass die Energie klein genug ist. was effizient ist, haben wir schon gesagt, auch dass es eher theoretisch ist. Und jetzt kommt diese Definition als Komplexitätsklasse, die Komplexitätsklasse P. Ja, das sind die Verfahren, für die ich so eine polynomielle Laufzeit habe. Das kann man auch so formulieren, dass man eine deterministische Turing-Maschine hat und in der polynomialen Zahl von Schritten kann man das Problem lösen. Das heißt, ich habe eine Eingabegröße, also irgendein Wort zum Beispiel. Wir haben ja gesagt, wir können da abstrakter werden, wenn wir so in Richtung Algorithmik gehen und können da auch Lösungen ausspucken. Das ist die Eingabegröße, wie viele Symbole ich da auf meinem Band habe. Und dann, wenn diese Maschine durch dieses Wort oder entscheiden kann, ob das Wort in der Sprache ist, in einer Zahl von Schritten, die eben durch ein Polynom beschrieben ist, dann kann ich das in, oh, gut, wo war ich stehen geblieben? Genau, also wenn wir so eine deterministische Turing-Maschine haben, die das Problem löst, also so, die deterministische Turing-Maschine, die verläuft ja deterministisch, das heißt, ich weiß immer ganz genau, was ich als nächstes tun muss und das mache ich dann auch. Deterministische, ich schreibe einfach TM. TM. Und diese ganze Zahl von Schritten, da kann ein bisschen was dazwischen liegen. Schritte. Also, wenn ich mein Problem mit so einer Turing-Maschine oder einem Algorithmus oder wie auch immer Sie das sehen mögen, lösen kann, dann ist es ein Problem, was in P ist. So, und was ist jetzt ineffizient? Wenn ich den Unterschied hätte, dass meine Turing-Maschine nicht deterministisch wäre, dann könnte es ja unterwegs so Verzweigungen geben. Also machen wir jetzt mal eine nicht-deterministische. Das kann ja so sein, dass mein Wort genauso lang ist und wenn es jetzt durch eine deterministische nicht-deterministische Turing-Maschine ist, dann könnte es ja sein, dass ich also verschiedene Verzweigungen habe unterwegs. Das heißt, ich könnte entweder den einen Weg oder den anderen Weg gehen. Das heißt, wenn ich zu einer Lösung laufe, dann werde ich hier immer breiter. Es muss natürlich nicht an jeder Stelle sein, aber an ein paar reicht schon, damit es schlimm wird. Das heißt, ich laufe da jetzt so durch. Und selbst wenn ich jetzt hiervon polynomiell viele Schritte habe, dann muss ich auf der Suche nach der Antwort ja trotzdem eventuell noch verschiedene Wege durchlaufen und kann dann insgesamt exponentiell lange brauchen, um die tatsächliche Lösung zu finden. Ja. Also das ist der Unterschied zwischen den nicht-deterministischen, das schreiben wir mal ein bisschen schöner, genau. Jetzt kommt nämlich die Komplexitätsklasse NP und Sie werden in der Literatur, also in der populärwissenschaftlichen Literatur zum Teil leider und auch in, ich hoffe mal in keinem einzigen Lehrbuch, wenn Sie eins finden, sagen Sie mir Bescheid, aber Sie werden ganz oft dieser Verwechslung begegnen, dass NP, das sind ganz besondere Probleme, dass das die Probleme seien, die nicht polynomiell sind. Das stimmt aber so nicht. Die Definition ist ein bisschen anders. Und zwar, wenn man eine der Definitionen nimmt über die Turing-Maschinen, dann ist die Komplexitätsklasse NP diejenigen, die von einer nicht deterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zahl von Schritten gelöst werden können. Also genau das hier. Das heißt, wenn ich eine Eingabe habe, ein Problem habe, was damit gelöst werden kann, dann heißt das noch nicht, dass das nicht polynomiell ist, sondern das heißt nicht deterministisch polynomiell, also eine nicht deterministische Turing-Maschine, die in polynomieller Zeit mir eben eventuell viele verschiedene Lösungen ausspucken könnte. Also eine Lösung läuft da auf jeden Fall polynomiell schnell durch. Die Definition, die ich für Einsteiger viel einfacher finde, ist, wenn man eine Lösung gegeben hat, also so einen Weg hier durchgegeben hat, ja, dann kann man ganz, also eine Lösung hier hinten, so ein Punkt, dann kann man schnell überprüfen in polynomieller Zeit, ob das eine gültige Lösung ist. Wenn Sie sich das bei Sudoku vorstellen, wenn ich Ihnen jetzt ein fertig gefülltes Sudoku gebe, dann können Sie ganz schnell überprüfen, nämlich in polynomieller Zeit, ob diese Lösung korrekt ist. Sie müssten ja gucken, ob alle Ziffern in jedem Quadranten da oder in jedem Bereich vorkommen, jeder Zeile, in jeder Spalte und so weiter. Das heißt, überprüfen so eine Lösung, das geht ganz schnell. Und die Probleme aus NP sind eben die, für die ich in polynomieller Zeit überprüfen kann, ob eine vorgeschlagene Lösung korrekt ist. Es kommt noch dazu, dass ich die eigentlich nicht deterministisch erzeugen müsste. Das lassen wir jetzt mal so halb hinten runterfallen, wobei ich das eigentlich berücksichtigen muss. Also dieser Vorschlag, der muss auch irgendwie generiert werden können. Aber wenn Sie sich das überlegen, können Sie natürlich so einen Vorschlag ziemlich schnell generieren, indem Sie einfach mit der Auswahl an Ziffern, die Sie haben, jedes Sudoku-Kästchen irgendwie schnell füllen. So kann der nicht deterministisch generiert werden. Sie entscheiden sich immer für eine Ziffer in jedem Feld und dann überprüfen Sie mit diesem polynomiellen Verfahren, ob das eine Lösung ist. Ja, also dann sind wir in NP. So, da oben habe ich jetzt noch eine Klasse, da bin ich fast drüber gerannt. Das sind die Probleme, bei denen ich weiß, dass meine Komplexität durch irgendwas mit n im Exponenten beschrieben ist. Also das war, wo ich wüsste, dass es nicht schneller geht als das. Sowas gibt es also auch. So, jetzt haben wir also eine Klasse, die P heißt und eine Klasse, die NP heißt. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass wenn wir jetzt ein Verfahren haben, was mir in polynomieller Zeit die Lösung berechnet, dann habe ich damit ja praktisch auch ein Verfahren, was mir die Lösung überprüft. Das heißt, eigentlich sind diese beiden Klassen, also zumindest die Klasse P, ist eine Teilmenge von NP. Wenn ich das jetzt mal so zeichne, und das seien die Probleme NP, also diejenigen, wo sich ein Lösungsvorschlag in polynomialer Zeit überprüfen lässt, dann kann ich ja da drin eine Teilmenge haben und alle Probleme, für die ich in polynomialer Zeit die Lösung finden kann, die gehört natürlich damit rein, weil wenn ich sogar finden kann, dann kann ich schon mal gleich voll überprüfen. Das heißt, die große Frage, die jetzt entsteht, ist, was ist denn hier so drin, was nicht da drin ist? Und das Fiese ist, man weiß jetzt für ganz, ganz viele Probleme, zum Beispiel für eben dieses Proteinfaltungsproblem, für das Sudoku-Problem, Traveling-Salesman-Problem, Knappsacks, das sind so ganz viele berühmte Vertreter, weiß man, dass die hier drin liegen. Aber man hat keine Ahnung, ob die vielleicht auch hier drin liegen. Das heißt, wenn man noch kein Verfahren gefunden hat, dann weiß man ja noch lange nicht, dass keins existiert. Es könnte auch sein, dass man einfach nur zu doof ist, eins zu finden. Und es gibt auch viele Probleme, bei denen dachte man anfangs, die würden da drin liegen, und dann waren sie aber doch in P. Das heißt, jetzt ist man an so eine Grenze gekommen, wo man nicht wirklich weiterkam. Also man wusste nicht, sind die jetzt schlimm, diese Probleme, oder sind die nicht schlimm? Und dann hat man angefangen, so eine Randklasse zu bilden. Und das sind Probleme, die sind ganz besonders schwer. Ganz besonders schwer in dem Sinne, dass wenn man dafür eine Lösung finden würde, dann könnte man alles, was hier drin ist, in Polynomialzeit lösen. Das heißt, hier sind jetzt Probleme, hier heißen sie NP vollständig. Also wenn Sie auf der einen Seite diese Charakteristik haben, dass man mit ihnen die anderen Probleme lösen könnte, gehen wir gleich noch darauf ein, wie das ausschaut, dann heißen die NP vollständig, wenn sie auch noch selber einen Lösungsvorschlag überprüfen lassen. Und dieses ganze Ding hier, also diese ganze Blase, die heißt NP schwer und die hier draußen, die sind halt insbesondere nur NP schwer und nicht NP vollständig. Ja, also das ganze Ding, ich mache es mal farbig, dass man sieht, dass das ganze NP schwer heißt, also NP vollständige Probleme sind natürlich vollständig, sind natürlich insbesondere NP schwer. NP. Jetzt mache ich es, glaube ich, noch schlimmer mit der Lesbarkeit. So, das heißt, da haben wir jetzt ganz besonders schwere Probleme. Jetzt gucken wir mal, dass wir den Folien nicht allzu sehr wegrennen. Also das haben wir gleich schon gesagt. Das habe ich Ihnen hier hingemalt. Die Folien haben jetzt sehr viel Text. Das liegt einfach daran, dass wenn Sie sich zu Hause nochmal anschauen, dann fehlen Ihnen, wenn ich nur diese Bildchen hinmal, fehlt Ihnen so viel Kontext. Da steht jetzt das, was ich erzähle, mehr oder weniger noch drauf, um Ihnen zu helfen, dass Sie es zu Hause nochmal anschauen. So, jetzt ist die große Frage, wie ich schon gesagt habe, liegt hier draußen überhaupt irgendwas drin? Oder ist P so groß, dass alles, was in NP liegt, auch irgendwie in P liegt? Und was man jetzt sucht, ist eben die Beantwortung dieser Frage und die heißt P versus NP. Also ist da was drin oder schluckt ganz P diesen NP-Bereich? Und das ist eins der Millennium Prize Problems. Ja, das sind eben 7 Probleme, die vom Clay Mathematics Institute mit einem Preisgeld von 1 Million $ beschrieben wurde. Und davon ist bisher 1 gelöst und der hat, also das war, oh Gott, was war denn nochmal für eine Nationalität? Ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall wurde 1 gelöst und der hat sowohl die Fields-Medaille als auch das Preisgeld abgelehnt. Das heißt, Sie haben noch 6 Probleme übrig, mit denen Sie reich werden können. Eins von den Problemen ist eben dieses P versus NP-Problem und in diese Klasse der NP-schweren, also der NP-Probleme erstmal, fallen eben wahnsinnig viele interessante Probleme. Eins davon ist eben Knappsack. Jetzt werden Sie sagen, hey, Knappsack haben wir doch gelöst, Polynomialzeit, dynamische Programmierung. Das ist nur der Fall für die ganzzahligen Gewichte. Also wenn ich das verallgemeinere, dann ist es eben NP-schwer. Gut, jetzt gucken wir uns mal weiter. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir Probleme haben, mit denen wir andere lösen können. Das sind so Stellvertreterprobleme. Das heißt, wir werden was machen, was sich Reduktion nennt. Reduktion bedeutet, dass wenn ich ein Problem A habe, dass ich es auf ein Problem B zurückführen kann. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben ein Problem B und für dieses Problem B ist auf dem Weg zur Lösung ein Lösungsverfahren bekannt. So. Und jetzt habe ich ein Problem A und bin auf der Suche nach einem Lösungsverfahren hierfür. Also machen wir mal so gestrichelt draus, weil wir haben noch keins gefunden, nehmen wir an. Jetzt könnte ich ja statt diesen ganzen Weg zu gehen, sagen, wenn ich schon ein Lösungsverfahren für mein Problem B habe, dann forme ich doch meine Eingabe von Problem A so um, dass sie aussieht wie eine Eingabe von B, nehme das Verfahren von B und gehe dann wieder zurück in die Lösung von A. Das heißt, statt diesen langen Weg zu gehen zur Lösung, sage ich, okay, ich muss das ja nur umformen. Wichtig, damit ich dieses Problem auch tatsächlich lösen kann, das heißt, alle Eingaben lösen können, muss ich auch alle Eingaben umformen können. Und dann kann ich ja das Lösungsverfahren davon nehmen, um die Lösung zu generieren. Also statt diesen Weg zu gehen, gehe ich diesen Umweg. Das wäre so ein Problem auf das andere zurückführen. Habe ich hier jetzt nochmal beschrieben, einfache Umformung in dem Sinne, wenn natürlich das ein exponentielles Verfahren ist und das ein polynomielles Verfahren, habe ich überhaupt nichts gewonnen. Das heißt, diese Umformung sollte nicht komplizierter sein als die Lösung selbst, sonst habe ich es ja schlimmer gemacht. Okay? So, jetzt. Das ist mehr oder weniger der Fall. Also wenn ich jetzt das Ganze auf die Probleme, die wir schon hatten, zurückführen würde, stellen wir uns mal vor, wir könnten eine Eingabe vom Sudoku-Problem, also so ein Grid, was teilweise ausgefüllt ist, irgendwie in eine Eingabe für ein Sortierverfahren umwandeln. Geht natürlich nicht, deshalb kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie das aussehen könnte, aber nehmen wir mal an, wir könnten es. Dann könnten wir jetzt den Algorithmus für Sortierverfahren oder einen davon nehmen, um dann diese Eingabe, diese umgeformte zu lösen und hätten dann die Lösung vom eigentlichen Problem. So ist dieser Gedanke. Das heißt, das Sortierverfahren hat dann stellvertretend das Sudoku-Problem gelöst. Die Krux natürlich hier dran ist, so eine Umformung zu finden. So, das ist dieses Reduktion. Jetzt haben wir es noch mathematisch, da sieht es schlimmer aus, ist aber gar nicht so schlimm. Also wenn Sie jetzt 2 Sprachen haben, eine Sprache A und eine Sprache B, die ist über einem Alphabet Sigma und hat daraus eben ein paar Wörter gebildet und die ist über einem Alphabet Gamma und hat davon Wörter gebildet. Dann heißt A auf B polynomiell reduzierbar, also dieses Umformen, und wird dann mit so einem kleiner Zeichen, mit einem kleinen p bezeichnet, falls es eine totale und mit polynomieller Komplexität berechenbare Funktion gibt, die eben aus jedem Wort, was da eingegeben würde, ein Wort daraus macht, sodass man mit dem Verfahren von b die Sprache a beantworten kann. Ja. Total war das, was ich gerade gesagt habe, ich muss natürlich das für jede Eingabe hier machen können, wenn das irgendwo undefiniert ist, also tatsächlich partiell nur, dann finde ich dafür ja keine Lösung. Dann ist das Verfahren auch nicht möglich, weil die Umformung an der Stelle nicht möglich ist. Gut, das heißt, wenn ich das jetzt wieder mit Turing-Maschinen beschreibe, dann gäbe es eben eine Turing-Maschine, die so ein Y entscheidet, und dann könnte ich natürlich das so umformen, dass sich die Frage, ob x in a ist, durch f von x in b entscheiden könnte, also durch dieses umgeformte Wort. Gut. Also das, ich suche jetzt statt dem Verfahren eine solche Umformung. Dann kann ich stellvertretend das Problem a mit dem Verfahren von Problem b lösen. So, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen dahin zurück. Was bedeutet das für uns? Das ist das Ganze nochmal mit unseren Turing-Maschinen beschrieben. Ich gucke mal ganz kurz drüber, ob da noch ist, was ist, was ich noch nicht gesagt habe. Genau, also ich muss so eine Reduktion durchführen. Ich muss beweisen, dass sowas reduzierbar ist, dass es so eine Umformung gibt. Gut. Da steht da noch was drauf. Genau, also wenn jetzt hier ein Problem wäre, für das nicht bekannt ist, ob es in P ist, dann könnte ich mit einer polynomiellen Umformung sagen, dass es in P ist, indem ich diese Umformung beweise, weil dieses Lösungsverfahren ist ja dann schon in P. So, was bedeutet jetzt NP-schwer, also dieses Rosane hier? NP-schwer sind die Probleme, wenn ich die lösen könnte, dann könnte ich alles, was in P liegt, lösen. Das heißt, das sind ganz besonders schwere Stellvertreterprobleme, die stellvertretend gelöst werden könnten für alles, was in P ist. Das heißt, ich muss eigentlich gezeigt sein, um zu beweisen, dass ein Problem in dieser Klasse ist, also NP schwer ist, muss gezeigt werden, dass alle Probleme aus NP darauf reduzierbar wären. Das würde nämlich bedeuten, dass wenn ich für ein NP schweres Problem beweise, dass es tatsächlich in P ist, dass die Millennium-Frage, also die P versus NP-Frage beantwortet ist. Weil wenn alle sich darauf reduzieren lassen und das ist in P, dann ist schwupps P umfasst dieses ganze Ding. Ja? Also ich habe mir nachher noch eine schöne Darstellung überlegt, da gucken wir uns das gleich mal beispielhaft drin an. Also, was ich auch noch hier unten hingeschrieben habe, ist es, dass es eben welche gibt, die liegen gar nicht selber in NP, sondern nur wenn die sowohl diese Rolle übernehmen können, eines Stellvertreterproblems, als auch in NP liegen, dann heißen sie NP-vollständig. Ansonsten heißen sie NP-schwer, so heißen alle, die diese Eigenschaft erfüllen. Gut, jetzt wische ich da drüben mal weg, solange dürfen Sie darüber sinnieren. So, das sind eben die NP-vollständigen Probleme, die auch noch in P liegen, das sind die, die ich da hinten gezeichnet habe, braucht man nicht selber darauf eingehen. Das bedeutet jetzt, hier habe ich es nochmal hingeschrieben, dass ich eigentlich nur ein einziges NP-schweres Problem finden muss oder NP-vollständig und ich muss nur zeigen, dass das selber in P ist. Und weil das eben so ein Stellvertreterproblem ist, würde das dann bedeuten, dass P komplett gleich NP ist. Okay? Haben wir es nochmal dastehen und jetzt gucken wir uns das mal an. Das würde also bedeuten, dass wenn ich Lösen von Sudokus NP-vollständig, Proteinfaltung ist auch NP-vollständig, das ist bewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt ein effizientes Lösungsverfahren für das eine Problem davon hätte, dann hätte ich gleichzeitig auch ein effizientes Lösungsverfahren für das andere, weil sie beide NP-schwer sind. Das heißt, für beide diese Probleme gilt, dass sie beide NP-vollständig sind, dass sie durch das andere gelöst werden könnten, weil sie alle hier liegen. Beide liegen hier drin. Und da könnte ich eins daraus beweisen, dass es in P liegt, also dass es so ist. Und schon würde sich das komplett ausdehnen und ganz NP wäre NP. Gut. Also das ist eigentlich schon der Zusammenhang. Wenn ich Sudoku lösen könnte, könnte ich das Proteinfaltungsproblem lösen. Also das war schon der Bezug zu der allerersten Frage. So. wie gesagt, das ist das, das alte Problem, ich habe es nochmal hingeschrieben, brauchen wir uns nicht nochmal drüber schauen, also die große Frage, ob P jetzt gleich NP ist. Jetzt gibt es zwei Lager, wobei das Lager hier deutlich größer ist. Also es wird stark vermutet, dass dem nicht so ist. Es wird stark vermutet, dass das tatsächlich so ist, dass hier ganz viel drin liegt, was nicht hier drin liegt. Und es gibt auch immer wieder Beweisansätze. Und bis jetzt wurden alle am Ende doch irgendwie als lückenhaft belegt. Haben Sie so einmal gelesen? Also alle möglichen Verfahren sind da drin, unter anderem auch diese Codierungsverfahren, ja. Also Sie können mit dem Sudoku-Problem, wenn Sie das lösen könnten, können Sie jedes Einzel-NP-vollständige Problem damit lösen. Also auch Traveling Salesman, RSA, Knappsack, alle. Und eine Million bekommt. Das kommt jetzt darauf an, was einem da wichtiger ist, ne?
Beides.
Beides, genau. Genau, also diese NP-schweren Probleme sind also wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Das Problem ist nur, wahrscheinlich ist es nicht so. Also wahrscheinlich ist es so, dass Sie da kein einziges drin finden, was in P liegt. Und das ist auch das, was immer wieder versucht wird zu beweisen. Also dann kommt immer, es ist bewiesen, dass P ungleich NP ist. Und dann kommen wieder alle möglichen Kritiker und lesen sich das durch und finden dann da wieder Lücken in dem Beweis und dann ist alles wieder dahin. Bis jetzt gibt es noch keinen Beweis dafür. Vielleicht erleben Sie es ja noch. Wenn Sie irgendwann mal da ein Problem drin finden, was auch in P liegt, sagen Sie mir bitte Bescheid. Bevor Sie es veröffentlichen, dann können wir mal darüber reden. Ja? Weil immerhin habe ich Ihnen das Problem ja verraten. Gut. Was würde das bedeuten? Also was würde es bedeuten, wenn jemand dieses Problem jetzt lösen würde? Wenn tatsächlich bewiesen werden würde, dass P ungleich NP ist, dann passiert eigentlich gar nichts. Ja, außer, dass wir aufhören können, diese ganzen Beweise immer zu führen. Natürlich, beziehungsweise, also, dass irgendwas dazugehört, ist immer noch ganz nett zu wissen, weil dann kann man aufhören, nach einem effizienten Verfahren dafür zu suchen, muss irgendwie die Bedingungen relaxieren oder sonst irgendwas. Ja? Eigentlich würde sich dann nur bestätigen, was man eh schon annimmt. Wenn das jetzt wäre, dann würde sich das auf die Praxis vermutlich auch nicht so wahnsinnig auswirken. Also es hört sich jetzt ganz toll an, dass man dann das und das alles lösen könnte, aber die Lösungen, die werden wahrscheinlich gigantische konstante Faktoren haben, die es mir in der Praxis doch wieder kaputt machen. Also exponentiell lösen kann man es ja lösen. Also zum Beispiel dieses Proteinfaltungsproblem, ja, man könnte ja einfach alles durchprobieren. Ja, alle Lösungen durchprobieren, alle Faltungsmöglichkeiten durchprobieren und dann gucken, gibt es da eine, die eine kleinere Energie als sowas hat. Und es ist tatsächlich auch so, dass zum Beispiel Cloud Computing dafür genutzt wird, dass man einfach so viel Rechenkapazität wie nur irgendwie zur Verfügung steht. Da gab es doch mal irgendwas, da wurden alle möglichen nicht genutzten Rechenkapazitäten von Heimcomputern angezapft, also mit Erlaubnis natürlich, und dann wurden darauf Teile des Problems berechnet, sodass man möglichst alles, was man an Möglichkeiten hat, ausschöpft, um dieses noch zu langsam oder sehr langsam ineffiziente Verfahren eben auszuprobieren. Und wahrscheinlich wäre es immer noch schnarchlangsam, wenn man es dann in P lösen könnte, weil es halt riesengroße konstante Faktoren hat. Ja, aber exponentiell kann man ja auch abschätzen. Also
ja, aber
man kann es.
Ja,
aber wenn Sie einen riesengroßen konstanten Faktor haben, dann fängt der ja irgendwann auch das Ganze ab, weil Proteine sind ja jetzt nicht unendlich lang. Also die Eingaben werden ja jetzt nicht in die Millionen groß. Das heißt, wenn der konstante Faktor dann schon eine Million ist oder sowas, also jetzt mal ganz krass angenommen, dann wären Sie ja doch nicht schneller, als wenn Sie gleich die exponentielle Lösung genommen hätten. Wir hatten ja mitgekriegt, als wir diese Komplexitätsklassen haben und dieses von oben fangen, da brauchten wir teilweise, um eine andere Funktion von oben zu fangen, ein riesengroßes C, um auch wirklich immer gleich drüber zu, immer drüber zu bleiben, wenn das andere halt schon sehr groß war. Und so könnte das jetzt auch sein, also dass dieser konstante Faktor dann so schlimm ist, dass er mir eh wieder alles kaputt macht. Also es ist mehr so ein Problem um seiner Schönheit willen, wobei das wahrscheinlich eh nicht der Fall ist, sondern das hier. Ja. So, jetzt gehen wir zu sehr ins Detail, jetzt gucken wir mal weiter, weil es ist ja auch natürlich interessant, wie sieht denn sowas aus, wie beweise ich denn sowas? Also, wie beweist man jetzt, dass ein Problem A NP-schwer ist? Das ist jetzt die große Frage und das ist zum Beispiel das, was ich ganz viel in meiner Forschung gemacht habe. Eigentlich wollte ich immer einen Algorithmus finden und unterwegs ist es dann blöderweise irgendwie NP-schwer gewesen. Deshalb hat übrigens mein Doktorvater immer gescherzt, dass man mir keine Probleme geben darf, weil sie dann immer NP-schwer sind. Das heißt, wenn man einen Algorithmus dafür finden will, dann darf man es nicht von mir versuchen lassen. Gut, also ich habe jetzt ein Problem A und ich will beweisen, dass es NP-schwer ist. Hier ist mein Problem A. Um zu beweisen, dass das Problem NP-schwer ist, müsste ich beweisen, dass mit diesem Problem stellvertretend alle Probleme aus NP gelöst werden könnten. Also haben wir hier die Klasse NP. Und wir müssten jetzt für jedes einzelne Problem da drin eigentlich zeigen, ich verrate Ihnen gleich, dass wir es zum Glück nicht müssen, aber von der Definition her müssten wir jedes einzelne Problem hier raus umformen oder zeigen, dass es sich so umformen lässt, dass ich dann durch mein Problem A wenn es die denn gäbe, ja, in Polynomialzeit, dass ich dann meine Lösung für diese NP-Probleme generieren könnte. Ja. Wie habe ich das hier gemalt? Ich habe nämlich eine schöne Skizze mir überlegt, damit es möglichst klar wird. Okay. Also ich habe mal wieder dieses kleine Zeichen hier benutzt. Also falls mein Problem A in P ist, dann wären damit alle Probleme gelöst. Gut, dann hätte ich nämlich die so reduziert, das wäre die Lösung und dann hätte ich natürlich alle Probleme hier rausgelöst in P und damit wäre NP gleich P. So, jetzt muss ich das zum Glück nicht ganz so kompliziert machen, nämlich es gibt so ein Zwischenschritt, wenn ich ein Problem habe, was schon NP-schwer ist, also hier ist jetzt ein NP-schweres Problem, dann kann ich mir das ja alles sparen, weil ich für dieses NP-schwere Problem ja schon weiß, dass das stellvertretend die alle lösen würde. Das heißt, ich schalte jetzt praktisch einen Schritt dazwischen und mein Beweis macht nur das. Mein Beweis zeigt jetzt nur, dass dieses NP-schwere Problem sich so umformen ließe, dass mit einer Lösung für mein Problem A dieses NP-schwere Problem gelöst werden könnte. Also, gut, gehen den. Ja. Das heißt, ich brauche nur irgendein Problem, was schon mal als NP-schwer bewiesen ist. Jetzt sieht es ja auch schon relativ kompliziert aus, also wie ums Hirn hat denn das irgendjemand mal irgendwann für auch nur ein Problem geschafft? Das ist jetzt die große Frage, dann nicken Sie. Es gibt tatsächlich eins und das ist satt. Das heißt, hier zwischen konnte man ein anderes schalten und das ist das satt-Problem, S-A-T. Zeige ich Ihnen gleich, was das ist. Und jetzt könnte man theoretisch das als Zwischenstück haben und mit dem SAT-Problem alle möglichen anderen Probleme als NP-schwer beweisen, die man jetzt wieder benutzen kann, um die umzuformen. Wenn ich also einen Beweis führen will, muss ich ein geeignetes NP-schweres Problem finden und kann das hier überführen. Jetzt, was ist SAT? Jetzt kommt wieder ganz viel Text, nicht erschrecken, ich springe einfach drüber. Das ist der Text, den ich für Sie vorbereitet habe, den Sie sich zu Hause durchlesen können. Also das SAT Problem, Satisfiability-Problem, auch als Erfüllbarkeitsproblem bekannt, ist sozusagen die Mutter aller NP-Probleme, NP-schweren Probleme. Und zwar ist es so, dass gegeben ist, boolesche Variablen, wissen Sie noch, was es ist? Also eine Variable, klein v, aus einer Menge groß v, die entweder true oder false ist. Also Sie wissen nicht, ob die 0 oder 1 ist oder true oder false, ist einfach eine Variable. Und jetzt gibt es Klauseln, manchmal sagt man auch Bedingungen, die müssen alle erfüllt sein. Und die setzen sich aus sogenannten Literalen zusammen. Literale sind jetzt Variablen entweder direkt so oder negiert. Das heißt, wenn dieses Literal hier wahr sein möchte, dann muss die dazugehörige Variable false sein. Und jetzt muss man all diese Klauseln erfüllen, damit das ganze Problem erfüllt ist. Das kennen Sie vielleicht als 2-Satt, da ist es nämlich effizient lösbar, wenn das eine wahr ist, dann muss das andere falsch sein oder wenn das eine wahr ist und so weiter, dann muss ich diese Klauseln, die haben so Bedingungen untereinander, die muss ich immer erfüllen. Ja? Das heißt, wenn jetzt hier so als Beispiel V1 false ist, V2 true und V3 true ist, dann ist mit V2 true diese Klausel true, weil ja die oder die true sein muss. Es muss aber für diese zweite Klausel, die muss auch true sein, die ist true, weil V3 true ist. Okay? Das heißt, Sie müssen für Ihre Menge von Variablen Belegungen finden, sodass alle Klauseln wahr sind. Das ist das Satisfiability-Problem. Und was jetzt jemand Schlaues gemacht hat, nämlich im Cook-Theorem, war zu beweisen, dass ich den Verlauf einer nicht-deterministischen Turing-Maschine simulieren kann mit einer Instanz, also bei, das Verhalten bei einer Eingabe mit einer Instanz von SAT. Das heißt, wir hatten ja vorher festgelegt, dass ich, dass in NP alle Probleme sind, die in polynomieller Zeit von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine gelöst werden können. Das heißt, wenn ich das jetzt mache, diesen Verlauf durch eine Instanz von SAT modellieren, dann kann ich zeigen, dass ich mit SAT eben all diese NP-Probleme lösen könnte, weil die ja dadurch definiert sind, dass es dafür eine nicht-deterministische Turing-Maschine gibt. Gut, also was ich benutzt habe, ist so ein spezielles Problem, was sich aus drei so Literalen zusammensetzt, da kommen wir später noch drauf, aber das ganz allgemein formulierte Problem, wo nicht festgelegt ist, wie viele Literale in einer so einer Klausel drin sind, das heißt SAT. So, und wenn ich jetzt weiß, dass SAT ein Stellvertreterproblem für alle Probleme in NP sein könnte, dann kann ich natürlich solche bereits als NP schwer bewiesenen Probleme finden. Wenn ich einfach sage, hier dieses Problem ist ein Stellvertreterproblem für SAT und dann kann ich diesem Argumentationsverlauf folgen. So, das heißt, was ich finden muss, um mein Problem A als NP schwer oder NP vollständig zu beweisen, NP vollständig würde halt noch bedeuten, dass ich auch noch beweisen müsste, dass es eine Lösung in polynomialer Zeit überprüft werden könnte. NP-schwer würde einfach nur dieses sein. Also, dass ich ein NP-schweres Problem umformen kann, so dass ich eine Eingabe für mein Problem habe und mit meinem Problem das dann lösen kann. So. Genau, das habe ich jetzt nochmal aufgeschrieben, was hier der Verlauf ist. Wie beweist man, dass ein Problem A NP-schwer ist? Reduktion eines bekannten NP-schweren Problems, also das hier, B kann ich es auch nennen, auf das zu untersuchende Problem. Das heißt, ich brauche eine Umformung, die muss polynomiellen Aufwand haben. Und wenn ich dann ein Algorithmus für A hätte, dann könnte man mithilfe dieser Reduktion ja zeigen, dass B Element P wäre. B ist aber bewiesenermaßen NP-schwer und dann kann A nicht einfacher sein als B und deshalb muss A dann auch NP-schwer sein. Genau, sogar NP vollständig, falls es selbst NP ist. Ich vermute, das ist jetzt ziemlich verwirrend. Deshalb machen wir jetzt mal ein Beispiel. Also jetzt sehen Sie mal so einen NP-Vollständigkeitsbeweis, diesen Argumentationsverlauf, den lasse ich mal da. Und was mein Beweis jetzt macht, ist eigentlich nur das hier. Also stellen Sie sich vor, Sie wollen so eine Metro-Map zeichnen. Die ist ja besonders charakteristisch dadurch, dass sie nur horizontale, diagonale und vertikale Kantensegmente hat. Könnte man jetzt auch sagen, man würde an jeden Knick auch irgendeinen Knoten legen und man könnte dieses Problem dann als Graphenproblem beschreiben. Man hat einen Graphen und man möchte, dass jede der Kanten in den Graphen entweder horizontal, vertikal oder diagonal gezeichnet würde. Jetzt gibt es verschiedene Abstufungen für das Problem. Die erste, die ich mir angeschaut habe, war nur die, ich habe einen Graphen und möchte jetzt, dass jede Kante entweder vertikal oder horizontal gezeichnet wird. Das heißt, das Problem war einfach nur, den Graphen so, die Knoten so zu platzieren, also der Graph ist ja noch nicht durch feste Kantenverläufe und Positionen gegeben, den Graphen, dieses Metromap-Layout so zu zeichnen, dass alle Kanten entweder horizontal oder vertikal sind. Horizontal oder vertikal, genau. Das heißt, ich muss diese Eingabe, die ja zum Beispiel ein konkretes Netzwerk aus Orten und Straßen, die sie verbinden, oder eben Bahnhöfen und Linien sind, müsste ich so das Layout verändern, dass das gerade passt. Jetzt will man, dass wenn ein Leser auf diese Karte guckt, dass der sich irgendwie oder die Wirklichkeit in dieser Karte wiederfindet. Das nennt man die sogenannte Mental Map. Und eine Annahme, die man da versuchen kann zu realisieren, oder eine Eigenschaft, die man versuchen kann zu realisieren, ist, dass wenn ein Bahnhof vorher nördlich vom anderen Bahnhof war, dass der immer noch nördlich vom anderen Bahnhof ist. Und wenn ein Bahnhof vorher westlich von einem anderen Bahnhof war, dass der immer noch westlich vom anderen Bahnhof ist. Dass man praktisch die Reihenfolge in horizontal und vertikal einhält. Das wäre die Zusatzbedingung. Ansonsten könnte ich dieses Ding ja so verändern, dass es gerade überall hinhaut, und dann wäre ich fertig und kein Mensch würde mehr merken, dass das Ganze Konstanz darstellt, ja, oder Deutschland oder sowas. Ja. Sondern ich will zusätzlich diese Bedingung haben, dass die orthogonale Reihenfolge erhalten bleibt. Das ist das sogenannte Octilinear Problem, also das Problem, dass man eine Zeichnung mit nur horizontalen, vertikalen und diagonalen Kanten findet, ist das Allgemeinere, ist das allgemeine Metro-Maps-Problem. Und natürlich soll es so sein, dass sich Kanten nicht plötzlich kreuzen und auch irgendwelche Bahnhöfe nicht aufeinander landen, also dass irgendwelche Kanten nicht null sind. Die Vereinfachung davon ist das Rectilinear Problem, also dass ich, Sie sehen, der Unterschied ist nur, dass in dem vereinfachten Problem die Kanten nicht diagonal sein dürfen, sondern nur vertikal und horizontal. Ich kann Ihnen gleich verraten, dass ich das hinterher auch noch als NP-schwer bewiesen habe, erstmal nur das. Die Mental Map muss erhalten bleiben, also diese horizontale und vertikale Reihenfolge der Kanten, der Knoten, die muss erhalten bleiben. Und das Ganze soll kreuzungsfrei sein. Gut. Wenn ich das Ganze als NP-schwer beweisen will, dann werde ich Folgendes tun. Ich werde das reduzieren von monoton dreisatt. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, was satt war und was dreisatt war. Monoton dreisatt hat jetzt noch die Eigenschaft, dass Klauseln nur so aussehen dürfen. Das heißt, in einer Klausel sind entweder alle Variablen negiert oder nicht negiert. Hier sehen Sie, sind alle nicht negiert und hier sind alle negiert. Das heißt, hier müsste ich irgendeine Variable finden, die tatsächlich false ist, damit sie dann negiert true wird, und dann müsste ich das Ganze erfüllen. Und Sie sehen schon, wie das hier schwierig wird, wenn ich hier zum Beispiel x1 auf true setzen würde, damit das hier alles true ist. Ja? Dann würde ich mit x1 zumindest negiert diese Klausel nicht erfüllen können. Das heißt, ich müsste jetzt zum Beispiel x2 auf false setzen. Das wäre hier kein Problem, wenn x1 true bleibt, aber dann wäre diese Klausel zumindest nicht durch das x2 auf true. Und da kann ich in so Sackgassen rennen. Das kann dann zu so einer Krux führen. Und die Entscheidung sollte ich natürlich nicht, für die Entscheidung sollte ich nicht so lange brauchen, dass ich jede Variable mal versuche, mit True und False zu belegen, bis ich durch Ausprobieren die Lösung gefunden habe, weil das wäre genau diese exponentielle Zeit, die ich brauche, weil ich eben für jede Variable zwei Möglichkeiten habe, die ich alle durchtesten müsste. Okay, das heißt, das Problem monoton dreisatt ist NP-vollständig. Das ist bekannt, das hat schon mal jemand anders bewiesen, das benutze ich jetzt nur. Das heißt, ich mache jetzt mein Problem B. Dafür nehme ich jetzt monoton dreisatt. Und was ich jetzt finden muss, ist, ich muss jede Eingabe für dieses monoton dreisatt Problem so umformen, dass daraus eine Eingabe für mein Problem A wird, also dieses Rectilinear Zeichenproblem von Metromaps. Und den Rest muss ich ja gar nicht mehr zeigen. Der Rest, der kommt ja automatisch durch den Argumentationsverlauf. Wenn mein Problem dann eine polynomielle Lösung hätte, dann und so weiter. Dann sind wir wieder am Anfang. Gut, jetzt klingt es ja sehr unterschiedlich, irgendwas true und irgendwas false, und ich habe da auch erstmal ewig rumprobiert, also ich war noch nicht bestimmt ein Jahr gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass das wahrscheinlich nicht so einfach lösbar ist. Das heißt, da versucht man verschiedene Suchstrategien, man versucht zu beweisen, welche Möglichkeiten, also wann es denn nicht geht, also was für die Eingabe gelten muss, damit es nicht geht, und welche Strategien man verfolgen kann, wenn es geht und so weiter, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, dass ich versucht habe zu beschreiben, was denn diese Situationen sind, die mich irgendwie in die Sackgasse führen. Und dann habe ich Folgendes festgestellt. Wenn ich 3 so Kanten habe, also das sind jetzt Bahnhöfe, dürfen Sie sich vorstellen, das sind 4 und das sind 2 und die sind mit irgendwelchen Bahnstrecken verbunden und die sind mit irgendwas verbunden, dann ist eigentlich ziemlich wurscht, was da drumherum ist. Wenn Sie diese Kante hier, die darf ja nicht mehr vertikal werden, weil die ist ja schon horizontal. Und wenn die jetzt vertikal würde, dann würden die Kantenlänge gleich 0 sein, weil vertikal würde bedeuten, dass die Knoten hier aufeinander lägen. Das heißt, Sie müssen mindestens eine dieser Kanten müssen Sie horizontal lassen, weil wenn die alle vertikal würden, also so, dann würden Sie die ja praktisch zusammenquetschen auf 0. Das heißt, wenn ich so eine Situation habe, dass ich hier irgendwo in meiner Map, irgendwo im oberen Bereich zum Beispiel oder auch im unteren, 3 so Kanten habe und diese Bahnhöfe dazwischen liegen, die Reihenfolge muss ja beibehalten werden, dann muss ich davon mindestens eine horizontal zeichnen. Da gibt es also die Möglichkeit, das dann so zu zeichnen. Also ich kann das so zeichnen. Dann sind alle horizontal oder vertikal und die Reihenfolge ist nicht verletzt. Oder ich kann das so zeichnen. Aber wie auch immer, ich muss mindestens eine horizontal zeichnen. So, jetzt erinnert es ja schon ganz stark an die Situation mit diesen Klauseln. Bei den Klauseln war es ja so, dass wenn ich nur negierte Variablen hatte oder nur nicht negierte Variablen, dass mindestens eine von diesen Variablen true sein musste. Umgekehrt, wenn sie alle nicht negiert sind, muss mindestens eine false sein. Und so simulieren Sie diese Situation mit diesen Kanten, dass Sie eine horizontale oder eine vertikale, dürfen sich entscheiden, wie rum, auf true setzen, also die Variable, die damit assoziiert ist, auf true setzen, wenn die Kante horizontal ist oder vertikal oder umgekehrt. Das heißt, wir können jetzt genau die andere Situation hier erzeugen. Bei dieser Situation ist es so, dass mindestens eine dieser Kanten vertikal gezeichnet werden muss, sonst stauche ich diese Kante. Und da haben wir wieder diese Situation, wo mindestens eins der Literale eben einen bestimmten boolschen Wert annehmen muss, damit ich meine Klausel erfüllbar habe. Was ich dann noch brauchte, ist, ich musste das irgendwie so fortsetzen. Sie haben ja gesehen, dass hier irgendwelche Variablen mehrfach auftreten. Also wenn ich nur jede Klausel für sich lesen müsste, wäre das ja witzlos. Aber wenn ich die hier horizontal zeichne, die eine Kante, die damit assoziiert ist, dann müsste ich dieses Negierte eben vertikal zeichnen und so weiter. Das heißt, ich muss diese Entscheidung aneinander übergehen geben können. Und wenn Sie sich das jetzt mal anschauen, wenn EJ horizontal gezeichnet würde, dann würde das dieses kleine L, was ich L genannt habe, weil es so ein Link ist, auch horizontal zeichnen lassen. Und dann muss EI auch horizontal gezeichnet werden. Das heißt, hier ist es so, wenn die Konstellation so ist, dass die Bahnhöfe in senkrechter Reihenfolge, also in vertikaler Reihenfolge, so aufeinander folgen, dann würde ich, wenn ich mich hier für horizontal entscheiden würde, würde ich damit diese Entscheidung dahin propagieren und könnte das dann weitergeben. Also Sie haben einerseits die Möglichkeit, diese Klauseln herzustellen als Entscheidungsproblem auf Kantenrichtung und einmal diese Tatsache, dass Variablen in verschiedenen Klauseln vorkommen können. So, genau das Gleiche können Sie für vertikal auch. Also falls jetzt hier EJ vertikal wäre, dann würde das dieses L vertikal ziehen und damit auch dieses E1 vertikal drücken praktisch, weil es kann ja dann nicht mehr horizontal sein, weil sonst würde die Kante L-Länge 0 kriegen. So, wenn ich jetzt sage, dass eine horizontale Kante, also eine horizontal gezeichnete Kante einer Variablen entspricht, die true ist und eine vertikale einer, die false ist, habe ich praktisch eine Übersetzung aus Kantenrichtung zu Belegung dieses Literals oder dieser Variablen. Das heißt, wenn ich jetzt hier so eine Klausel erzeugen will, also die Variable, die zu E1 gehört, die Variable, die zu E2 gehört und die Variable zu E3 gehört, dann müsste ja, um diese Klausel zu erfüllen, eine der Variablen true sein. Das heißt, eine der Kanten horizontal dann habe ich einen Zusammenhang hergestellt zwischen so einem Konstrukt und so einer Klausel. So, und jetzt muss ich den Weg praktisch umgekehrt gehen. Jetzt kriege ich so eine Instanz von monoton Dreisatt und muss aus dieser Instanz für monoton Dreisatt einen Graphen erzeugen. Und bei dem muss ich jetzt sagen, na, wenn der jetzt lösbar wäre, dann hätte ich meine Belegung für meine Variablen. Und genau das mache ich hier an einem kleinen Beispiel. Also hier haben Sie jetzt mal so eine Eingabe von Dreisatt. Das hat eine Klausel, da müssen x1, x2 und xn, da können jetzt noch beliebige dazwischen liegen. Hier ist jetzt auch n gewählt, genau. Das heißt, Sie hätten jetzt zum Beispiel diese vier Klauseln. Und für diese vier Klauseln brauche ich jetzt für jede einzelne der Klauseln so einen kleinen Pfad. Hier habe ich die Klausel, den Pfad zur Klausel 1, hier habe ich den Pfad zur Klausel 2, hier zur Klausel 3 und so weiter. Sie sehen, ich habe das so in der Diagonalen angeordnet, dass die sich gegenseitig nicht stören. Und jetzt habe ich einen Pfad, in dem jede kleine Kante für eine dieser Variablen steht. Wenn ich jetzt hier drin eine Kante, zum Beispiel die hier, x1, horizontal wählen würde, also mit True belegen, würde dieser kleine Link hier horizontal werden und damit wäre die erste Variable, also die Kante für die erste Variable horizontal. Umgekehrt, wenn ich die hier horizontal wähle, dann wäre auch da, wo V1 nicht nochmal vorkommt, nämlich in der Klausel, wäre die horizontal und dann müsste das hier auch horizontal gezeichnet werden. Ja? Zwingen in die Horizontale und in die Vertikale tue ich die Klauseln, die nur nicht negierte Literale haben, mit diesen Kanten hier unten, dann müsste da nämlich eine von horizontal sein. Also Sie haben sehen, ich habe das hier, was hier so eng beieinander lag, das kann ich auch beliebig weit auseinanderzeichnen, weil ich muss ja die Reihenfolge dieses Knotens mit diesem und diesem und diesem und diesem trotzdem beibehalten. Sie sehen an diesen Linien, dass der Knoten hier trotzdem da zwischen dem und dem liegt und der auch. Das heißt, genau dieses Konstrukt, was ich mir da vorher gemacht habe, das gilt hier auch wenn die deutlich weiter auseinander liegen. So, und jetzt habe ich praktisch auf diese Weise für eine Eingabe von Dreisatt diesen Graphen konstruiert und bin schon fertig. Das klingt jetzt wirr, aber wenn ich diesen Graphen zeichnen könnte, wenn ich ein Verfahren hätte, dass diesen Graphen mit gültige Zeichnung ohne Nulllänge, nur mit horizontalen und vertikalen Kanten hätte, dann könnte ich diese Zeichnung zurück übersetzen in den Lösungsvorschlag für Dreisatt. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich diesen Pfeil hier bewiesen und damit gezeigt, dass sich jedes Problem hieraus so umformen lässt, dass ein Lösungsverfahren dafür mir dieses Problem lösen würde. Und da ja schon bewiesen war, dass das hier NP schwer ist, könnte ich also mit diesem Verfahren alle Probleme aus NP lösen, wenn es dafür denn eins gäbe. Und da das ja die Definition von NP schwere ist, ist dieses Problem als NP schwer bewiesen. Also jetzt haben Sie bestimmt irgendwelche Fragen oder Sie sind völlig überfragt. Also in dieser ganzen Argumentationskette hier drüben, ja, fehlte jetzt für mein Problem A ja nur dieser eine Pfeil. Und was man finden muss, also was jetzt das Schwierige an diesem Beweis war, war eigentlich nur das geeignete Problem finden, aber man hat da ja schon eine ganze Weile dran rumgespielt auf der Suche nach irgendwas und dann halt diesen Beweis führen. Und wie Sie sehen, muss ich keine beliebigen Eingaben für mein Orthogonalitätsproblem oder Rectilinear Problem hier finden, sondern ich muss nur sagen, wenn es jetzt ein Verfahren gäbe, dann könnte es auch diese spezielle Eingabe lösen. Und diese spezielle Eingabe entsteht halt aus dieser speziellen Eingabe für mein Satisfiability-Problem. Während ich das für jede Eingabe von monoton Dreisatt kann ich auf ähnliche Weise das hier erzeugen. Beweis durch Beispiel geht natürlich nicht, aber wenn Sie jetzt gucken, ich kann dann natürlich in diese Diagonale noch beliebig viele zusätzliche Klauseln legen. Und immer wenn die Klausel halt eine ist, die nur nicht negierte hat, dann lege ich halt da unten wieder eine Kante hin. Und wenn es eine ist, die nur negierte hat, dann lege ich da so eine Kante dazu. Und dann muss ich nur noch die Links erzeugen, die mit der entsprechenden Variable verbinden und dann bin ich schon wieder fertig und habe eine Eingabe für mein Orthogonal Ordering Problem Rectilinear. Haben Sie irgendwelche Fragen dazu? Okay, also was ich damit bewirken will, ist eigentlich nur, dass Sie sehen, das ist gar nicht so wahnsinnig schlimm, wobei Sie mich jetzt zum Teil so fragend anschauen, dass ich nicht ganz sicher bin, ob ich sie davon überzeugt habe, dass das gar nicht so schwierig ist. Sie werden natürlich in ihrem ganzen Studium keinen einzigen solchen Beweis selber finden müssen. Das ist echt was, das kommt dann später, wenn man mal promoviert und irgendwelche Sachen veröffentlichen will. Was sie aber machen müssen, ist, sie müssen solchen Beweisen folgen. Und der erste Schritt dabei, so einen Beweis zu verstehen, ist, sich klarzumachen, dass ich eigentlich nur so eine Umformung finden muss. Und zwar muss ich garantieren, dass ich jedes einzelne Problem hieraus, also jede einzelne Eingabe aus diesem Problem, so umformen kann, dass eine für dieses Problem wird. Also eigentlich müssen Sie nur eine Umformungsstrategie finden. Dann ist der Rest der Argumentationskette, der ist schon da. Und um das einzusehen, dass man nur das finden muss, müssen Sie diese Argumentationskette verstanden haben. Okay? Jetzt werden Sie sich bestimmt fragen, inwiefern ist das klausurrelevant? Also es ist nicht so, dass es irrelevant ist für die Klausur. Natürlich werde ich Sie keinen NP-Vollständigkeitsbeweis oder NP-Schwerebeweis machen lassen und ich werde Sie auch keinen verfolgen lassen. Aber ich kann, werden Sie dann in den Übungsaufgaben sehen, Fragen stellen, an deren Antworten ich erkennen kann, ob Sie diese Argumentationskette verstanden haben. Und heute Abend kommt ja ein Übungsblatt raus und da sind solche Fragen drauf. Also das dürfte dann erklären, was davon müssen Sie verstanden haben. Okay? Also müssen so umreißen, das und das, was vorher hier war, also diese Einteilung in die Klassen, die ist wichtig. Was es bedeutet, wenn ich eine Lösung, eine Polynomialzeitlösung für ein NP-schweres Problem finden würde, das ist wichtig. Das sind so die Schritte, die Sie heute oder halt im Nachgang, wenn Sie es sich nochmal anschauen, gegangen sein müssten. Keine Fragen mehr? Gut, ich glaube, ja, wunderbar. Ich freue mich ja immer über Fragen. Genau, das ist eine sehr gute Frage. Dieses Problem darf ich nur NP-schwer nennen, wenn es diese Eigenschaft hat, dass es Stellvertreter wäre für all diese Probleme. Das heißt, dass dieses Problem hier, das nennt sich NP-schwer und das bedeutet schon, es ist ein Stellvertreterproblem für alle Probleme in NP. Das klingt jetzt schwierig zu beweisen, aber den entscheidenden Schritt, den hat eben Cook gemacht, als er hier gesagt hat, satt ist NP-schwer. Ja, weil eben durch diese Simulation jeder nicht, also da sind ja die ganzen Probleme drin, die sich durch eine nicht-deterministische Turing-Maschine in Polynomialzeit lösen lassen. So, wenn ich das Ganze jetzt simulieren kann als Instanz von satt, dann habe ich diesen Weg schon mal gemacht. Und jetzt brauchen Sie eigentlich nur lauter so kleine Pfeile machen. Weil wenn jetzt das Problem, also nehmen wir mal den ganzen hinteren Teil weg, ja, also sagen, nehmen wir mal an, wir beziehen uns direkt auf satt. Bei mir war es ja monoton 3 satt, was schon ein Spezialfall davon ist. Dann würde das ja bedeuten, wenn ich mit dem Problem hier stellvertretend satt lösen könnte und satt stellvertretend alle Probleme aus NP lösen kann, dann kann mein Problem stellvertretend alle Probleme aus NP lösen. Ja? Das ist schon gemacht durch diese Modellierung. Das heißt, den Teil, der so schlimm klingt, der wurde durch diese ganz tolle Modellierung schon übernommen, sodass ich den eigentlichen Teil, die eigentliche Arbeit nur noch darin besteht, ein einzelnes Problem aus den NP-Schweren, also aus diesen hier, die ich da vorhin hatte, aus den NP-Schweren zu finden, um es dahin zu setzen. Also jetzt brauche ich nur noch ein Problem finden, was ich von dem ich beweise, dass meins stellvertretend das lösen kann. Und das ist eben das Schwere, immer das geeignet zu finden. Das findet man halt, wenn man mit dem Problem rumspielt und merkt, ah, das hat so und so eine Eigenschaft, dann nehme ich doch das und das. Und dann muss ich noch den Beweis finden, den irgendjemand anders schon geführt hat, dass das tatsächlich NP-schwer ist. Ja? Also diesen schweren Teil, der ist schon gegangen. Mit den Diagonalen? Das war ein ganz klein bisschen komplizierter. Ich musste, das muss ich Ihnen mal privat, also es ist nicht nur ein ganz kleines bisschen komplizierter, es ist schon noch deutlich komplizierter. Aber ich kann es Ihnen gerne mal zeigen, man kann da auch so ganz kleine Gadgets erzeugen, bei denen es eben so ist, dass man bestimmte Eigenschaften trotzdem auf vertikal und horizontal erzwingen kann. zeige ich Ihnen gerne mal. Da packt man so einen Weg, packt man sowohl von unten oder von oben als auch von links und rechts ein und erzwingt dann trotzdem, obwohl diagonal erlaubt wäre, erzwingt man trotzdem, dass die Kanten horizontal und vertikal laufen. Also eigentlich habe ich nur diesen Gadget ein bisschen erweitert und dann das Problem mit den diagonalen Kanten gleich mit erschlagen. Ich glaube, ich habe es sogar hier drauf. Kann ich Ihnen nachher dann zeigen. Sonst nichts mehr? Ich glaube, wir machen heute nichts anderes mehr. Wir haben jetzt sowieso nur noch, der Teil zur theoretischen Informatik ist damit abgeschlossen und wir werden uns mit der Problemstellung der Parallelisierung beschäftigen und ich denke, da fangen wir ganz mit einem klaren Schnitt morgen an. Dann haben wir da noch 3 Vorlesungen zu, das müsste dicke reichen. Und dann kommt ja, ich erinnere noch mal dran, am 12. keine Stunde und am 13. ist dann wieder eine. Die Fragestunde, ja, bereiten sich darauf mit entsprechenden Fragen vor. Ich sage es aber auch morgen nochmal. Gut, auf Wiedersehen.